dass mein Leben so bequem geworden ist. Und darum, glaube ich, habe ich eine Herausforderung gesucht.
Für sie war klar, Neugier kennt keine Grenzen, nicht einmal die der Erde. Sie ist Ärztin, Forscherin und Astronautin bei der ESA. Wie ihr Weg sie bis an die Schwelle zum Weltall geführt hat, erzählt sie uns nun in dieser Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Einschalten von Zukunft MINT gestalten. Ich bin Therese Niss, ich bin Vorständin der Mintality Stiftung und heute nehmen wir euch ganz hoch hinaus. Unser heutiger Gast ist keine andere als die Weltraummedizinerin und die österreichische Reserveastronautin bei der ESA, Carmen Posnick. Liebe Carmen, bevor wir ins Gespräch starten, würde ich dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen. Ich glaube, es ist immer spannend, in eigenen Worten von dir zu hören, wer du bist und was du machst.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung erstmal. Mein Name ist Carmen Posnick. Ich bin 37 Jahre alt, komme aus Klagenfurt und ich bin Ärztin und Forscherin für Weltraummedizin und seit 3 Jahren auch Reserveastronautin für die Europäische Weltraumorganisation.
Da fangen gleich die ganz vielen Fragen an, die ich habe. Und zwar, wie teilst du dich zwischen diesen einzelnen Berufen auf? Wo bist du denn eigentlich gerade?
Also gerade bin ich in Köln am Europäischen Zentrum für Astronautentraining. Das ist eigentlich ein ganz neuer Job. Also ich habe hier gerade erst angefangen. Ich bin hier zur Hälfte bei der ESA im Wissenschaftsteam. Das heißt, ich koordiniere Wissenschaft, die sich irgendwie um die menschliche Physiologie im Weltraum dreht. Und gleichzeitig bin ich auch Postdoc, also eine Forscherin eigentlich, am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das heißt, da geht es mehr um die angewandte Forschung, darum selber Forschung zu betreiben. Und bei der ESA geht es mehr darum, die Zukunft der Weltraumforschung zu formen.
Eigentlich sind das zwei unterschiedliche Jobs, die zwar natürlich thematisch teilweise verbunden sind, aber die eigentlich doch unabhängig sind. Sehe ich das richtig?
Ja, genau. Also es geht in zwei verschiedene Richtungen. Das eine eben wirklich Wissenschaft, das andere mehr Management von Wissenschaft. Und ja, auf der Seite mache ich dann nur noch den Astronautenjob sozusagen.
Genau, da warten wir drauf, bis es dann ab ins All geht. Carmen, wir haben normalerweise den Podcast immer in 3 Teile eingeteilt. Und zwar einerseits in den Werdegang und ein bisschen den Bildungsweg, ein bisschen was über deine Vergangenheit zu hören. Dann ein bisschen etwas über deinen jetzigen Berufsalltag zu erfahren und am Ende vielleicht noch einen Blick in die Zukunft und vor allem auch ein bisschen auf deine Rolle als Role Model einzugehen. Ich würde gern starten mit deinem Werdegang und mit deinem Bildungsweg. Viele hören, du bist Astronautin und denken sich, das ist für uns unerreichbar. Nimm uns vielleicht mal mit zurück in deine Kindheit. Erstens, was wolltest denn du eigentlich werden? Und zweitens mal, wie warst du als Kind? War der Weg schon vorgezeichnet? Warst du wahnsinnig interessiert an Mathematik, Physik, Astrologie oder wie war das?
Astronautin zu werden war so ein Kindheitstraum von mir. Ich glaube, ich war ungefähr 7, 8 Jahre alt, als meine Volksschullehrerin damals uns alle gefragt hat, was wollt ihr einmal werden? Und ich habe mir gedacht, oh, jetzt muss ich mich entscheiden, das ist irgendwie stressig. Und habe mich dann spontan Astronautin sagen hören und habe mir dann gedacht, naja, das ist eigentlich eine tolle Antwort. Was ist das eigentlich? Wie kommt man da hin? Und das ist natürlich jetzt kein sehr realistischer Kindheitstraum, aber das ist mir immer so im Hinterkopf geblieben. Und es hat mich schon auch irgendwie gepusht, gewisse Dinge zu machen, mich gewisse Dinge zu trauen, wo ich mir sonst vielleicht gedacht hätte, mache ich nicht. Aber natürlich habe ich jetzt mein Leben auch nicht danach designed. Also ich war in der Schule kein Genie, würde ich sagen. Ich habe immer sehr, sehr gern gelernt und das hat sehr dabei geholfen, dass ich es auch gut gemacht habe. Aber ich habe mich für wahnsinnig viele verschiedene Dinge interessiert. Also einerseits gerade Sachen wie Biologie, wo ich ja dann auch irgendwie geblieben bin, das hat mich fasziniert, aber auch Dinge wie zum Beispiel Geschichte oder ich habe irrsinnig gern Latein gehabt. Ich war in einem Sprachgymnasium, also ich habe Französisch gelernt und Englisch und Russisch und eine Zeit lang auch Chinesisch tatsächlich, aber das ist irgendwo versunken in den Tiefen meines Gehirns. Im Prinzip hatte ich dann auch kurzzeitig den Traum, Archäologin zu werden. Ich wollte auch gerne Paläontologin werden. Ich wäre auch mit einem Geschichtsstudium glücklich geworden am Ende. Aber ich glaube, warum mich diese Dinge alle so interessiert haben, das waren primär auch die Lehrer tatsächlich, also die Professoren, die ich dort am Gymnasium gehabt habe, weil das einfach die Fächer waren, wo man gespürt hat, wie begeistert die Lehrenden waren, die mich dann auch wirklich mitgenommen haben. Also es ist schon, glaube ich, wichtig, dass man da sehr engagierte Personen haben, die auch sich darum kümmern, dass die Schüler Interesse entwickeln.
Ich glaube, da sagst du etwas wirklich ganz, ganz Wichtiges. Also ich glaube, teilweise wird das unterschätzt, wie wichtig diese Begeisterungsfunktion ist, gerade auch, glaube ich, für Mädchen, die in die Technik tendieren. Einerseits die Begeisterung, aber andererseits, glaube ich, auch ein bisschen das Thema Bestätigung, das Thema Lob, das Thema Selbstwirksamkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir so ein Thema war, aber ich glaube, insgesamt ist das gerade in diesem Bereich mit den Stereotypen, die wir haben im technischen Bereich für Mädchen, ganz entscheidend. Carmen, hattest du in deiner Jugend Role Models, vielleicht auch sogar im astronautischen Bereich, oder gab es sonst Leute beziehungsweise auch Frauen, die dich bestärkt haben und die dir ein Vorbild waren?
Im astronautischen Bereich ist eine gute Frage, ja. Also was mich als Jugendliche immer fasziniert hat, waren diese alten Geschichten von Entdeckungsreisenden. Ja, von Shackleton und Scott, die die Pole entdeckt haben, und von Alexander von Humboldt, der in den Dschungel gegangen ist, von Heinrich Harrer als Österreicherin, die höchsten Gipfel im Himalaya erklommen hat. Also heute, wenn ich diese Geschichten lese, muss ich sagen, hat das einen anderen Unterton, weil damals als Kind ist mir gar nicht so wirklich bewusst gewesen, dass das alles Männer sind. Also ich habe das irgendwie nicht so wahrgenommen, dass das heißen könnte, dass ich das als Mädchen dann vielleicht nicht schaffen kann oder nicht machen kann oder die Gelegenheit gar nicht bekommen werde. Aber natürlich jetzt, wo mir das etwas bewusster ist, habe ich dann tatsächlich danach gesucht und auch sehr viele Frauen, unter anderem auch Österreicherinnen zum Beispiel, gefunden, die genauso auf Entdeckungsreise gegangen sind. Also die Ida Pfeiffer zum Beispiel, die als erster europäischer Mensch den Dschungel in Borneo zu Fuß durchquert hat, wo sie wochenlang einfach in diesem Dschungel im Urwald gelebt hat, also das im 19. Jahrhundert, also Wahnsinn eigentlich. Und dann natürlich Frauen wie Lotte Haas, die eine Tauchpionierin war. Also das sind Menschen, die mich tatsächlich jetzt im Nachhinein extrem faszinieren und die Role Models sind. Dann natürlich, wenn man die Raumfahrt betrachtet, dann die Valentina Tereshkova, die als erste Frau ins All geflogen ist. Da ist tatsächlich noch sehr viel Luft nach oben, weil das war relativ zu den Anfängen der Raumfahrt, dass sie geflogen ist. Erst 10 Jahre danach ist eine zweite Frau geflogen, eine zweite Russin. Und dann, bis die NASA erstmals Frauen ins All geschickt hat, hat das dann noch viel, viel länger gedauert. Da ist auch noch sehr viel Aufholbedarf heute tatsächlich. Von den ungefähr 600 bis 700 Menschen, die bisher im All waren, sind ungefähr 11% weiblich. Also von den 650 sind ungefähr 70 weiblich.
Ist ja wahrscheinlich auch aus der Forschersicht ganz spannend, oder? Zu sehen auch, was für Unterschiede es da gibt, auch einmal vom Körper her. Also gerade für dich als Medizinforscherin muss das ja sicherlich auch besonders spannend sein. Du bist dann in die Medizin gegangen, vielleicht ein bisschen noch, wie ist es dazu gekommen, beziehungsweise hattest du da schon im Hintergrund auch ein bisschen dieses Thema Forschen im Extrembereich? Wir kommen nachher noch dazu, du warst ja einige Monate auf der Antarktis. War das ein Mitgrund, ich sage mal, Ärztin zu werden, oder war denn dein Ziel damals wirklich einmal eine Allgemeinmedizinerin zu werden?
Also ich habe Medizin studiert am Ende, weil ich mir gedacht habe, das ist so das Fach, das am meisten von meinen Leidenschaften vereint. Ich glaube, mit 17 damals musste ich mich für diesen Aufnahmetest anmelden, und das war wahnsinnig schwierig für mich, muss ich sagen, diese Entscheidung zu treffen, ich habe immer gewusst, ich möchte was studieren, einfach weil mir das Lernen so Spaß gemacht hat, weil ich mir gedacht habe, ja, da will ich noch tiefer reingehen in diese Themen, aber was genau, das war irrsinnig stressig, das herauszufinden, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt studiere ich Medizin und für den Rest meines Lebens stehe ich dann im Krankenhaus auf dieser einen Station und mache genau das. Und das hat mich gestresst, weil ich halt an so vielen Dingen interessiert war, dass ich mir nicht vorstellen konnte, mein Leben lang an einem einzelnen Thema zu arbeiten. Im Nachhinein gesehen ist das natürlich überhaupt nicht so. Ich finde, da wird auch viel zu viel Druck aufgebaut teilweise, weil es einfach vielleicht nicht so extrem wichtig ist, was man studiert, sondern dass man was macht, wo man Leidenschaft dafür hat, wo man dafür brennt und vielleicht auch ein bisschen Talent dafür mitbringt. Und ich weiß noch, an dem Tag, als ich rausgefunden habe, ich bin für dieses Auswahlverfahren qualifiziert, habe ich nachgeschaut auf der damaligen Homepage von der ESA, ob es schon jemals einen Astronauten gegeben hat, der auch einen ärztlichen Hintergrund hat. Und tatsächlich gab es damals jemanden. Und das war für mich so ein bisschen eine Erleichterung, weil ich mir gedacht habe, naja, dieser Traum, den ich jetzt seit 10 Jahren habe, zumindest verbaue ich mir den damit nicht, dass ich jetzt Medizin studiere. Also es ist auch dann noch möglich, in Theorie Astronautin zu werden. Und dass man das wirklich auch mit Weltraum verbinden kann, also auch auf andere Arten als durch das Astronautensein, das habe ich dann während dem Studium eigentlich erst herausgefunden, weil es damals einen Professor gab, da sind wir wieder bei den Lehrpersonen zurück, die eine große Auswirkung haben können, einen Professor an der Uni Graz, der Forschung gemacht hat in Weltraumphysiologie, also wie sich der menschliche Körper in der Schwerelosigkeit verändert. Und ich bin durch Zufall auf den gestoßen, wie ich ein Thema gesucht habe für meine Abschlussarbeit im Studium. Und das hat mich sofort begeistert und hat mich einerseits der Weltraummedizin und andererseits der Forschung näher gebracht. Also das war ein Glücksfall, würde ich heute sagen, dass ich da hineingekommen bin.
Wie bist du dann in die Antarktis gekommen? Also nicht physisch, sage ich jetzt, sondern wie bist du in dieses Projekt aufgenommen worden? Gab es da auch eine große Auswahl? Ich meine, wahrscheinlich nichts gegen das Bewerbeverfahren für die Astronautin. Und wie war dann deine Zeit in der Antarktis? Erzähl uns ein bisschen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das alle Zuhörerinnen und Zuhörer genauso interessiert wie mich.
Ja, das war eigentlich im Nachhinein, würde ich sagen, ebenfalls wieder ein Glücksfall. Ich habe bereits im Studium gehört von dieser Station, weil mein Professor damals eben dort Experimente gemacht hat. Und ich habe gehört, dass eben, also Concordia ist eine Forschungsstation auf dem Hochplateau der Ostantarktis, also wirklich inmitten von dem Kontinent, 1000 Kilometer von der Küste und von der nächsten menschlichen Behausung entfernt. Und es ist im Prinzip der Ort, den wir auf der Erde haben, der am ähnlichsten ist im Vergleich zu einer Station auf einem fremden Planeten, also zum Beispiel einer Station am Mars. Und jedes Jahr überwintert dort eine Crew von 13 Leuten, also 13 Leute, die jeweils 12 Monate dort verbringen. Und die ESA schickt jedes Jahr einen Arzt oder eine Ärztin dorthin, der sich darum kümmert, alle möglichen Experimente durchzuführen, die sich alle irgendwie darum drehen, wie kann sich der Mensch mit Körper, aber auch mit Geist an diese extreme Umgebung dort anpassen. Und da geht es eben darum, dass wir erforschen wollen, wie sich der Körper zum Beispiel verändern würde auf einem Weltraumflug oder eben in einer Station auf dem Mars, weil sehr, sehr viele Faktoren sehr ähnlich sind. Und ich habe nach dem Medizinstudium, um kurz den Weg dorthin zu beschreiben, die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin gemacht in Wien. Und gegen Ende von diesem Fach habe ich mir dann wieder mal gedacht, okay, was mache ich als nächstes? Was ist jetzt der nächste Schritt? Meine Kollegen sind links und rechts in verschiedenste Fächer abgebogen. Und ich habe mir immer gedacht, naja, ich finde es schon spannend. Also Psychiatrie zum Beispiel hat mich wahnsinnig interessiert, aber auch Rheumatologie. Ich finde das alles sehr spannend, aber jetzt wiederum nichts, wo ich mir denke, und für den Rest meines Lebens mache ich nur noch das. Und dann ist mir mitten in einem Nachtdienst ein E-Mail von der ESA ins Postfach geflogen. Und das war die Ausschreibung für diesen Job des Forschungsarztes auf dieser Concordia-Station. Und ich habe sofort gewusst, das ist genau das Richtige, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Und dafür bewerbe ich mich auf jeden Fall. Und das war eigentlich auch untypisch irgendwie, vielleicht weil ich so übermüdet war, weil ich sonst eigentlich immer damals jetzt nicht so der Typ war für diese extremen Umgebungen, Extremsituationen. Durch die Allgemeinmedizinerausbildung hatte ich jetzt nicht wahnsinnig viel Freizeit und ich war wirklich ein Stadtmensch eigentlich. Also mir ist nicht vorkommen, dass ich so wirklich geeignet gewesen wäre vielleicht für diese extremen Umgebungen. Zumindest ich musste mir das auch nie beweisen. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass da noch mehr sein kann. Und ich hatte auch während der Zeit, muss ich sagen, so ein bisschen das Gefühl, dass mein Leben zu bequem geworden ist. Und darum, glaube ich, habe ich eine Herausforderung gesucht. Und in Concordia habe ich die dann gefunden. Also es gab ein kleines Auswahlverfahren für den Job mit Interviews, aber auch Gesprächen mit Psychologen und medizinische Untersuchungen, weil man halt sicherstellen möchte, dass die Menschen, die dort überwintern, so gesund sind wie möglich und dass sie die richtige Persönlichkeit haben für diese Umgebung.
Das ist, glaube ich, das besonders Spannende auch dort natürlich mit, du hast gesagt, 13 Personen auf einem Fleck zu sein, eben über mehrere Monate hinweg. Habt ihr euch vorher mal getroffen oder habt ihr euch sozusagen, ich sage jetzt mal, im Flugzeug zum ersten Mal getroffen? Vielleicht eine Frage und die zweite Frage, was sind die größten Herausforderungen dann vor Ort? Und vielleicht als dritte Frage, Was war der schönste Moment?
Also die Crew wird im Jahr davor ausgewählt, wobei man sagen muss, Concordia ist die einzige Station in der Antarktis, die von zwei Ländern gleichzeitig betrieben wird, von Italien und von Frankreich. Mit allen Vorteilen, aber natürlich auch mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Und wir haben uns im Oktober 2017 zum ersten Mal alle 13 getroffen. Und das war eine Woche Teambuilding. Es wurden bereits Daten für die Experimente, die dann stattfinden sollten, erhoben. Und einfach ein gemeinsames Kennenlernen. Gleichzeitig sind wir aber auch von zwei Psychologinnen begleitet worden, die sich noch einmal angesehen haben, ob wir auch alle zusammenpassen oder ob man vielleicht noch jemanden auswechseln müsste. Also bis zum letzten Moment ist das in Theorie noch möglich. Es gibt immer Backups für diese Jobs. Die Crew besteht zur Hälfte aus Technikern, also Menschen, die die Station am Leben erhalten. Da war zum Beispiel ein Elektrotechniker, ein Mechaniker, ein Installateur, ein IT-Spezialist.
Lauter Männer?
Das waren in dem Fall lauter Männer tatsächlich, ja. Und zur Hälfte aus Wissenschaftlern. Also es wird extrem viel zu Klimawandel geforscht. Gletscherforscher waren dort, ein Astronom, Physiker der Atmosphäre wiederum, also Klimawandelforschung, ein Seismologe und eben ein ESA-Arzt, eine ESA-Ärztin. Und tatsächlich waren in der Crew 11 Männer und 2 Frauen. Das liegt aber wiederum nicht daran, dass Männer bevorzugt ausgewählt werden, sondern dass sich einfach sehr, sehr wenige Frauen für diese Jobs bewerben. Was auch wiederum historisch gewachsen ist, nachdem es Frauen noch nicht sehr lange erlaubt ist, die Antarktis zu betreten. Man muss dazu sagen, dass früher mal hauptsächlich die US Navy dafür zuständig war, Personal hinzuführen und wieder abzuholen. Und die haben keine Frauen auf ihren Schiffen erlaubt. Und haben, also das Argument war, dass Frauen sich in der Antarktis ja langweilen würden, weil es weder Shops noch Friseure gäbe.
Klischees hindurch.
Ja, das war ziemlich hart. Wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist 30 Jahre her. Es gab dann aber einen Glaziologen, einen Mann muss man dazu sagen, der befunden hat, dass das ein wahnsinniger Blödsinn ist und der dann eine Expedition organisiert hat mit rein weiblichen Teilnehmern und dann sozusagen der Navy demonstriert hat, dass es doch möglich ist, dass auch Frauen überlebensfähig sind in der Antarktis. Und seitdem sind diese Jobs halt dann auch weiter geöffnet. Aber das ist halt noch nicht lange her und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, warum generell in vielen Stationen die Männeranzahl überwiegt, was natürlich jetzt auch nicht so einfach ist für den Zusammenhalt des Teams. Also ich glaube, man sieht das auch aus Studien, dass wirklich 50-50, also 50% Frauen, 50% Männer, eigentlich ein ideales Team ergeben. Also weder die rein männlichen noch die rein weiblichen sind. Ich meine, es gibt jetzt sehr wenige Studien zu rein weiblichen, muss man dazu sagen. Aber generell in der Antarktis hat sich gezeigt, dass so gut gemischte Teams eigentlich die erfolgreichsten sind.
Ich glaube, nicht nur in der Antarktis.
Ja, guter Punkt.
Und Carmen, was war dein schönster Moment?
Ah, mein schönster Moment. Also ich muss sagen, dass sowohl das Schönste als auch das Schwierigste dort sind sicher die anderen Menschen, mit denen man dort ist. Und auch, wie man sich selbst verändert. Also die Antarktis, man sagt immer so schön, ja, es verändert jeden. Manche zum Positiven, andere zum Negativen. Aber es ist halt auch ein permanentes an sich Arbeiten dabei. Man muss sehr viel Konfliktbewältigung machen, Konfliktmanagement. Und also mein schönster Moment ist einerseits das sogenannte Midwinterfest. Also das wäre der 21. Juni, der Moment, an dem in der Polarnacht, die ja doch 4 Monate dauert, man zum ersten Mal die Hälfte vorbei ist von diesen 4 Monaten Dunkelheit. Und man weiß, dass irgendwo unter dem Horizont die Sonne sich langsam wieder annähert. Das war wirklich schön, weil wir uns wochenlang darauf vorbereitet haben. Also es wird Dekoration gemacht, es werden Kostüme geschneidert. Es gibt eine Vorfreude in der Station, die wirklich sehr spürbar ist und alle sind irgendwie beschäftigt und glücklich und mit Freude bei der Sache. Und das war wirklich schön, diese Momente gemeinsam einfach. Und was natürlich auch wahnsinnig schön war, war eben diese Polarnacht. Also im Juni zum Mittag hinauszugehen und diesen wunderschönen Sternenhimmel vor sich zu sehen. Also wirklich eine Anzahl an Sternen, die man sonst nirgends sehen kann. Es ist die Luft extrem trocken, es ist in sehr großer Höhe. Man sieht Nebel und Galaxien und eine Aurora irgendwo im Hintergrund. Sternschnuppen. Und das Licht von den Sternen ist so intensiv, dass man eigentlich keine Taschenlampe braucht. Es spiegelt sich im Schnee, im Eis vor einem und alles leuchtet irgendwie lila. Und man hat wirklich das Gefühl, man könnte auf einem anderen Planeten sein.
Ah, du machst, glaube ich, nicht nur mir, sondern ganz, ganz vielen Leuten jetzt einen großen Guster. Ich könnte mit dir noch ewig lang über Concordia und über die Antarktis sprechen. Nicht nur mich, sondern sicher auch die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert natürlich auch, was du jetzt machst als Reserveastronautin. Nimm uns vielleicht hier ein bisschen mit. Wie schaut dein Alltag hier aus? Ich glaube, du machst ja gerade ein Training. Was bedeutet das? Wie bereitet man sich vor? Wie intensiv ist das? Wie lange dauert das? Und wann kommt dann vielleicht auch einmal der große Tag?
Die ESA hat ja beim letzten Auswahlverfahren 5 Karriereastronauten, Astronautinnen und 12 Reserveastronautinnen ausgewählt. Und das liegt daran, dass in nächster Zeit, aus damaliger Sicht, 5 Langzeitmissionen fix waren zur Internationalen Raumstation. Das heißt, Missionen von ungefähr 6 bis 8 Monaten. Zusätzlich wurden eben die Reserveastronautinnen ausgewählt, weil der Weltraum ein extrem dynamischer Bereich ist, weil sich da sehr, sehr viel tut, weil sehr viel neue Stationen auch in Planung sind, also so kleine kommerzielle Stationen, also von privaten Firmen, und dementsprechend sehr viele neue Missionen potenziell dazukommen können. Und da kommen dann die Reserveastronautinnen zum Einsatz. Es hat bereits sehr gut funktioniert, dieses System. Sowohl mein schwedischer als auch mein polnischer Kollege sind bereits auf der Raumstation gewesen für jeweils ungefähr 3 bis 4 Wochen. So lang waren die Missionen. Und wir anderen sind im Moment im Basistraining, also Astronauten-Basistraining. Und das spielt sich im Prinzip so ab, dass wir sind ja in unseren früheren Jobs geblieben und sind aber 2 Monate jedes Jahr am Astronautentrainingszentrum in Köln und bekommen da eben einen Teil der Basisausbildung für Astronauten. Die dauert insgesamt 1 Jahr. Und das ist wirklich so eine gute Mischung aus Theorie und Praxis. Also einerseits sehr viel, bisschen wie wieder, als wäre man zurück in der Schule eigentlich. Also wir sitzen sehr viel in einem Klassenraum und Experten erklären uns etwas über ihr jeweiliges Thema. Das kann Astronomie sein, das kann Erdbeobachtung sein oder Space Engineering. Also wie baue ich ein Raumschiff? Wie kommt so ein Raumschiff überhaupt in den Orbit? Was brauche ich da dafür? Was für verschiedene Antriebe gibt es? Wie berechne ich diese ganzen Umlaufbahnen? Das ist ja irrsinnig technisch auch. Aber immer gemischt mit praktischen Einheiten, also zum Beispiel Überlebenstraining. Wir haben sowohl ein Winter- als auch ein See-Überlebenstraining gemacht. Wir haben sehr viele Taucheinheiten, weil Tauchen sehr, sehr ähnlich ist, wie wenn man sich in Schwerelosigkeit bewegt. Und auch zum Beispiel Parabelflugeinheiten, wo man Schwerelosigkeit schon einmal so ein bisschen austesten kann.
Ich war ja mal in Köln, ich durfte auch einmal das Trainingszentrum besuchen und da sind auch einige Becken, ne, wo ihr das Tauchen im Endeffekt dort auch versuchen könnt. Was würdest du sagen, ist für eine Astronautin wirklich besonders wichtig? Was würdest du sagen, sind Fähigkeiten, die es unbedingt braucht, um diese Extremsituation zu bestehen, beziehungsweise was auch der Ausschlag vielleicht dafür war, dass du als Reserveastronautin ausgewählt wurdest?
Also es war bei dem letzten Auswahlverfahren, das hat ja doch 1,5 Jahre gedauert insgesamt, ein sehr starker Fokus auf der Persönlichkeit, also dem Charakter der Kandidaten. Einerseits sehr viel um Teamwork-Aufgaben, also wie agieren wir miteinander, wenn wir in einer Gruppe ein Problem lösen müssen, unter Stress, unter Druck und unter Beobachtung von 8 anderen Personen in dem Fall. Und das ist einfach essentiell, weil wenn man sich vorstellt, man ist zu ungefähr 7, 8, 9 auf dieser Raumstation, die ja doch vom Volumen her jetzt nicht riesig ist, und man ist dort für 8 Monate gemeinsam, dann muss einfach der Teamzusammenhalt klappen. Das muss einfach passen. Und man muss in diesem Team für sich allein gut arbeiten können. Man muss aber auch den anderen helfen können, unterstützen können, wenn es notwendig ist. Man muss Konflikte gut bewältigen können. Man muss sich selbst auch sehr gut kennen, um einschätzen zu können, wo sind meine Grenzen, wo muss ich vielleicht aufpassen, wie kann ich auf mich achten, wie kann ich sicherstellen, dass es mir gut geht und gleichzeitig auch dem Team gut geht. Und das sind einfach alles Dinge, die man zum Beispiel, also die ich in meinem Fall in der Antarktis sehr gut gelernt habe, weil es dort halt eben auch essentiell ist, dass es dem Team gut geht, damit alle diese Mission gut überstehen können, weil das ja doch eine extreme Form der Isolation ist dort auch und gerade von den psychologischen Faktoren her nicht unähnlich einer Situation auf der Raumstation.
Und in dem Team von 5 Astronauten und 12 Reserveastronauten und Astronautinnen, gibt es da einen anderen Mediziner oder eine andere Medizinerin?
Ja, es gibt noch 2 Ärzte dabei tatsächlich. Also es ist gar nicht so wichtig eigentlich, wie der berufliche Hintergrund der Leute aussieht. Also wenn man sich jetzt die ganzen Lebensläufe der europäischen Astronauten ansieht, sind da Menschen eben Ärzte dabei, es sind Wissenschaftler dabei, es ist eine Krebsforscherin dabei, es sind Menschen mit militärischem Hintergrund, es ist eine Hubschrauber-Testpilotin dabei. Es sind wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedliche berufliche Werdegänge. So die einzigen Kriterien waren eigentlich ein Masterabschluss in einem naturwissenschaftlichen Fach, ein paar Jahre Arbeitserfahrung und gute Englischkenntnisse. Und alles, was dann irgendwie noch draufkommt, ist natürlich positiv. Aber der Sinn von diesem Basistraining ist im Prinzip auch, dass wir alle in jedem Fach ungefähr auf ein ähnliches Niveau kommen. Also natürlich wird jetzt der Testpilot keinen Blinddarm operieren können am Ende. Aber das Ziel ist, dass er für eine Weltraummission genug medizinisches Wissen aufbaut, dass er das dann gut meistern kann. Und das ist auch das Spannende dran, dass ich wahnsinnig schön finde, weil alle diese Dinge so wahnsinnig spannend sind. Also ich finde es wahnsinnig schön, dass man so einen Überblick bekommt über verschiedenste Spezialitäten, verschiedenste Themen und das halt alles dann vereinen kann in diesem Astronautenberuf.
Carmen, vielleicht noch ganz kurz auch über deine Funktion ja doch als Role Model im MINT-Bereich, das bist du definitiv. Wie würdest du sagen, ist hier auch das Verhältnis Mann-Frau? Sind Frauen auch im astronautischen Bereich noch unterschätzt? Oder würdest du sagen, ist da tatsächlich vielleicht noch nicht zahlenmäßig, aber sonst eine absolute Gleichberechtigung da?
Inzwischen hat sich das sehr, sehr gebessert und es ist auch sehr ausgewogen, würde ich sagen, in den letzten Auswahlverfahren. Also gerade wenn man sich die NASA anschaut, ist teilweise wirklich 50-50 schon, die neuen Astronautengruppen. Und bei der ESA, es haben sich bei dem Auswahlverfahren 25% Frauen beworben, glaube ich. Es waren ungefähr 25% weibliche Bewerber. Und es wurden aber im Endeffekt dann tatsächlich mehr Frauen als nur ein Viertel Frauen ausgewählt, was einfach wahrscheinlich daran liegt, dass Frauen vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind in der Bewerbung, also der initialen Bewerbung, weil sie sich wirklich alle Voraussetzungen durchlesen und sich denken, okay, die Nummer 3 erfülle ich nicht ganz, dann warte ich noch mal 10 Jahre und bewirb mich erst dann. Ich glaube, wir sind schon sehr viel weiter, gerade im Astronautenberuf ist es ausgewogener, aber trotzdem die Menschen, die dann wirklich ins All fliegen, sind doch dominierend noch Männer. Also wenn man sich diese Zahlen anschaut, 650 Menschen insgesamt waren im All und davon sind 70 ungefähr weiblich, das ist halt schon ein großer, großer Unterschied. Und es macht tatsächlich auch Probleme bei der Forschung, weil es gibt ohnehin schon wenig Astronauten, an denen man wirklich die Effekte des Alls untersuchen kann und eben die Anzahl der Frauen, der weiblichen Probandinnen sehr, sehr gering ist. Man hat auch bis vor kurzem diese Bettruhe-Studien, also wo man Effekte von Schwerelosigkeit auf der Erde simuliert, oft nur an Männern durchgeführt, wo ich mir auch wieder denke, naja, ist eh schön, aber es betrifft dann halt nur 50% der Menschheit, weil es doch bei sehr vielen Dingen noch Unterschiede gibt. Und man dachte zum Beispiel auch relativ lange, dass manche Effekte des Alls auf dem weiblichen Körper anders sind als bei Männern. Ein relativ neu entdecktes Phänomen, dass Astronauten mit der Zeit weitsichtig werden im All. Da wissen wir noch gar nicht, was das auslöst. Und für eine Zeit lang hat man gedacht, das betrifft Frauen einfach nicht. Und alle waren ganz aufgeregt und haben sich gedacht, okay, super, dann schicken wir einfach eine Crew von 4 Frauen zum Mars und es würde ihnen gut gehen und haben wir das Problem nicht, dass potenziell die am Mars ankommen und gar nichts mehr sehen oder so weitsichtig sind, dass sie einfach nicht mehr wissen, wie sie dieses Raumschiff landen sollen. Und für ein paar Jahre war das so die Idee, dass das eigentlich eine Lösung wäre, bis man dann draufgekommen ist, dass das überhaupt nicht stimmt, dass das Frauen genauso betrifft, dass wir nur viel zu wenige Daten gehabt haben, um eine aussagekräftige Statistik machen zu können.
Ich habe in einem Interview gelesen, du magst den Begriff bemannte Raumfahrt nicht besonders, beziehungsweise du bevorzugst astronautische Raumfahrt. Warum ist hier Sprache wichtig?
Ich finde, das ist extrem wichtig und ich finde, weil sich das eben so einbrennt und weil das Bilder erzeugt. Also wenn ich sage, bemannte Raumfahrt, dann sehe ich vor mir den Neil Armstrong zum Beispiel oder Buzz Aldrin, die am Mond stehen und das ist eh toll. Aber das war halt in den 60er Jahren und da sind wir nicht mehr. Und astronautische Raumfahrt ist halt auch ein bisschen ein umständliches Wort. Wir haben einfach nicht so die Auswahl irgendwie im Deutschen, aber im Englischen zum Beispiel ist es relativ schön zu lösen. Also man sagte früher manned spaceflight, also bemannte Raumfahrt, und heute kann man sagen crewed spaceflight. Und da finde ich, das hat sich eigentlich sehr gewandelt, aber man findet trotzdem immer noch ab und zu wissenschaftliche Artikel, wo eben manned steht, oder man findet sogar Experten, die einer Gruppe von Reserveastronautinnen, die aber prädominant weiblich sind, einen Vortrag machen, wo dann ebenfalls das vorkommt. Und ich merke es so richtig, also wir sind so drauf geprimed irgendwie, dass wir uns dann, dass man richtig merkt, dass sich die Atmosphäre im Raum kurzzeitig ändert, wenn alle den Kopf schütteln und sich denken, nein, es ist halt schon relevant heute, glaube ich, dass man da einen Unterschied macht und dass man halt aufzeigt, dass es for all humankind ist und nicht for all mankind.
Carmen, du hast ja in deinem Leben wirklich schon ganz viel Beeindruckendes gemacht. Du hast unter anderem auch in einem Dokumentarfilm mitgespielt, Visionärinnen, wo man einfach auch wirkliche Role Models, Frauen sieht. Du hast vorher Lotte Haas angesprochen, war auch eine der Darstellerinnen, wenn man so nennen will. Gibt's in deinem Leben einen Moment, den man vielleicht auch noch nicht kennt, auf den du besonders stolz bist? Muss gar kein großer gewesen sein, aber etwas, wo du sagst, das war für mich ein wirklich wichtiger Moment und darauf bin ich stolz.
Zwei Momente, wenn ich darf. Es war tatsächlich während dem Auswahlverfahren für die ESA-Astronauten, dass ich an dem Tag 1, wo ich zum ersten Mal eben anwesend war bei diesem Testcenter und den ersten Schritt durchmachen konnte, dass ich einen Franzosen und eine Italienerin kennengelernt habe, Arnaud und Antea, und wir in Kontakt geblieben sind. Wir waren uns irgendwie auf Anhieb sympathisch. Wir haben dann für die nächsten Schritte, wir wussten ja nicht genau, was kommt, aber so ein bisschen, begonnen gemeinsam zu trainieren, also einfach Informationen zu sammeln und dann über Skype gemeinsam Gruppenübungen zu trainieren. Wir waren insgesamt eine Gruppe von 6 Leuten. Und von diesen 6 Leuten haben es eben 3 tatsächlich in den Astronautenchor geschafft. Antea, Arno und ich. Und da, muss ich sagen, war ich wahnsinnig stolz drauf, weil das halt auch aufzeigt, wie wichtig Teamarbeit ist in dem Ganzen und wie wichtig es ist, dass man sich gegenseitig unterstützt und motiviert. Und das ist wirklich eine Freundschaft, die natürlich bis heute besteht und sehr intensiv ist und wirklich wichtig ist, weil es halt so viele Ups and Downs gibt, auch in diesem Astronautenberuf natürlich. Und so viel Unsicherheit auch auf, was die Zukunft uns bringen wird. Und das ist wahnsinnig wichtig, da gemeinsam durchzugehen, glaube ich, anstatt alleine. Und es ist ein so riesiger Mehrwert, dass ich wirklich ja stolz bin, Teil von dieser Gruppe sein zu können. Was vielleicht ein bisschen persönlicher ist, ich schreibe wahnsinnig gern, also hobbymäßig. Und ich bin absolut keine Frühaufsteherin, aber ich arbeite seit ungefähr, ich glaube, 10 Jahren inzwischen an einem Roman. Und in den letzten 3-4 Jahren stehe ich wirklich in der Früh, sehr früh auf und setze mich hin und schreibe. Das Erste, was ich an meinem Tag tue, ist eine Stunde lang an diesem Roman zu schreiben. Und das ist wahnsinnig schön und ich bin fast fertig. Und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich das so lange durchgehalten habe und dass das jetzt nach 10 Jahren endlich auch nach einem Buch aussieht. Also da bin ich im Privaten stolz drauf.
Also wir freuen uns schon wahnsinnig, wenn das Buch dann auch am Markt ist und wir es lesen können. Wo siehst du dich denn in 5 Jahren, Carmen?
Oh, also in 5 Jahren möchte ich gerne die Aussicht auf eine Weltraummission haben oder bereits im All gewesen sein. Das ist natürlich jetzt der Traum. Ich habe so das Gefühl, ich bin relativ kurz davor, also die Voraussetzungen wären gegeben, aber natürlich jetzt als Reserveastronautin hängt das nicht nur von mir ab, sondern es hängt auch vom jeweiligen Land ab. Also Österreich muss sagen, okay, wir wollen das, wir sehen den Wert von so einer Mission. Ich glaube, das ist einfach ein extrem wichtiges Thema, weil einerseits das gesamte Wissenschaftsprogramm, Technikprogramm, Outreach-Programm, alles von Österreich selbst designt werden kann für so eine Mission. Das heißt, es würde einerseits der Wissenschaft einen Schub geben. Aber andererseits ist das natürlich, weil wir hier bei einem Podcast für Role Models sind, irrsinnig wichtig, glaube ich, aufzuzeigen, dass man eben kein Milliardär sein muss, um ins All zu fliegen, sondern dass im Prinzip jedes Mädchen oder jeder Bub aus einem abgelegenen Dorf in einem Tal in Österreich mit der richtigen Motivation und Einstellung und der richtigen Ausbildung dorthin kommen kann. Das finde ich einfach irrsinnig wichtig. Ein schönes Bild.
Das ist vollkommen richtig. Also gerade für uns von Mintality wäre eine Astronautin im All, glaube ich, ein irrsinniger Boost für die Jugend, auch in diesem Bereich, in den MINT-Bereich, natürlich auch sozusagen mit dem Ziel, Astronaut oder Astronautin zu werden, aber insgesamt das Interesse für dieses Thema zu wecken bzw. zu vertiefen, glaube ich, ein ganz, ganz großer Boost. Deswegen danke dir für all deine Arbeit, auch dass du wirklich in dieser Verbreitung und als Role Model wirklich ständig auch zur Verfügung stellst. Das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig und Gratulation natürlich zu allem dem, was du bis jetzt schon geschafft hast und wir drücken dir natürlich ganz, ganz fest die Daumen. Ich habe aber am Ende noch kurz ein paar Fragen, die wir generell Podcast-Gästen stellen. Und zwar würde ich dich bitten, also in diesem Fall, weil du ja nicht online bei uns im Studium sein kannst, weil du in Köln bist, haben wir zwei Fragen für dich auserwählt, wo wir dich bitten würden, diese vorzulesen und vielleicht ganz kurz zu beantworten.
Okay. Welchen Tipp gibst du Berufseinsteigerinnen? Ich würde auf jeden Fall sagen, was ich vorher schon erwähnt habe, dass es wichtig ist, dass man sich da nicht zu viel Stress macht in den ersten Momenten oder weil man glaubt, man muss sich für etwas entscheiden, das man dann halt den Rest des Lebens macht. Ich finde, es ist wirklich wichtig, dass man sich was aussucht, wo eben die eigene Leidenschaft dabei ist, wo man wirklich, wirklich dafür brennt, dass man sich überlegt, okay, wo liegt diese Leidenschaft, wo liegen vielleicht meine Talente und dass man sich dann was sucht, das damit übereinstimmt. Weil dann wird man es auch gut machen, dann wird man es tendenziell auch besser machen als andere vielleicht. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass man sein Leben in diese Richtung steuert. Es schaut nach sehr viel aus, was ich gemacht habe in meinem Leben, aber natürlich war das über Jahre verteilt und ich habe alles Schritt für Schritt gemacht und ich habe bei den meisten Schritten keine Ahnung gehabt, was der nächste Schritt sein wird. Also ich habe mir als Medizinstudentin nie gedacht, dass ich mal in die Antarktis gehen werde und in der Antarktis nie gedacht, dass ich irgendwann einmal wirklich in die Forschung gehen werde und die Weltraummedizin vorantreiben kann und während meiner Forschungszeit nie gedacht, dass ich wirklich diesen Astronautentraum erfüllen kann. Also das sind alles Punkte, die jetzt im Nachhinein zu einfach sind zu verbinden und das große Ganze einfach ist, das zu sehen, aber vor 20 Jahren habe ich keine Ahnung gehabt davon. Also man weiß nie, wo es einen hinbringen wird. Aber ich finde, es ist nie wirklich ein eindeutiger, gerader Weg. Also es wird immer wieder so kleine Pfade geben, auf denen man abbiegen kann. Und es wird immer wieder Möglichkeiten geben, die sich ergeben und wo man dann auch den Mut haben muss, die zu ergreifen.
Die zweite Frage.
Was wollten deine Eltern, was du wirst? Also meine Eltern, muss ich sagen, haben mir wahnsinnig viel Freiheit gelassen in der Berufswahl. Die wären wahrscheinlich auch glücklich geworden, wenn ich Konditorin geworden wäre. Das wollte ich auch mal tatsächlich mit 13 ungefähr. Aber im Endeffekt, ich glaube für meine Eltern, es war schon ein bisschen die Erwartung da, wenn ich Medizin studiere, okay, dann bleibe ich in den Berufen. Das ist ein guter Beruf, ein sicherer Beruf. Und da waren sie irgendwie, glaube ich, so ein bisschen beruhigt, dass das Kind seinen Weg geht. Und das war ein bisschen ein Schock, wie ich dann nach Hause gekommen bin und gesagt habe, okay, in 6 Monaten fliege ich in die Antarktis und bleibe dort für ein Jahr. Also gerade meine Mutter ist Psychologin und die hatte ein bisschen, glaube ich, bessere Ahnung davon, wie schwierig das auch sein kann und werden wird, auch auf mentaler Ebene. Die erste Reaktion meines Vaters war, ob ich nicht lieber doch Herzchirurgin werden will. Irgendwas. Also sie haben sich, glaube ich, das schon ein bisschen gerader vorgestellt, diesen Weg. Aber ich glaube, das war auch so gut zum Eingewöhnen, dass ich vielleicht irgendwann als nächsten Schritt dann auch ins All gehen möchte. Ich finde es wichtig, dass man halt seinen eigenen Weg geht. Und ich hatte bei der Antarktis das Gefühl, dass es genau das Richtige ist. Und ich hätte mich davon auch nicht abbringen lassen. Also das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens im Ende, weil es mir einfach so viele Türen geöffnet hat danach.
Carmen, unser Motto bei der Mentality Stiftung ist, du kannst mehr als deine Rolle. Was ist dein Lebensmotto?
Im Prinzip, ich glaube, ich folge meiner Neugier und das macht für ein wahnsinnig spannendes Leben und das macht es auch zu einem schönen Motto, folge deiner Neugierde.
Und zu allerletzt, du hast gesagt, du schreibst gerade ein Buch. Ich weiß nicht, ob dir auch die Zeit bleibt, Bücher zu lesen, aber wenn ja, kannst du uns dein Lieblingsbuch verraten und gibt es auch einen Podcast, den du uns empfehlen kannst?
Ich höre sehr gern den Podcast von Tim Ferriss. Das ist halt auf Englisch, aber ich höre ihn sehr gern, weil er sehr viele extrem unterschiedliche Menschen einladet und extrem reflektierte Fragen stellt. Zum Beispiel sehr viele interessante Psychologen immer wieder eingeladen. Er hatte auch schon mal einen Astronauten eingeladen. Und ich finde es sehr interessant, so viele verschiedene Leute über relevante Themen reden zu hören. Also da kommt so ganz viel Wissen, dass ich sonst oder Blickweisen auf das Leben, die ich sonst nie gehabt hätte. Also von dem her mag ich ihn irrsinnig gern. Wenn man halt Lust hat, sich das auf Englisch anzuhören, aber er hat eine sehr klare Aussprache. Es ist sehr angenehm zuzuhören auch. Und Bücher ist extrem unterschiedlich tatsächlich. Also ich lese im Moment Klassiker, weil ich so das Gefühl habe, ich werde satter von den Klassikern tatsächlich. Im Moment habe ich gerade einen Dostojewski fertig gelesen, aber das muss man auch wirklich wollen. Also das ist dann auch nichts, das ich vor dem Einschlafen noch schnell mal lese. Grundsätzlich habe ich immer ein Sachbuch und einen Roman, den ich gleichzeitig lese. Und ich lese auch zum Beispiel sehr gerne französische Bücher, Amélie Nothomb. Die sind ein bisschen leichter verdaulich vielleicht als Dostojewski. Aber es gibt so viele Bücher, ich wüsste gar nicht, welches ich da jetzt im Speziellen hervorstreichen kann.
Liebe Carmen, wir sind leider schon über der Zeit. Ich hätte noch ewig weiterfragen können. Danke für diesen spannenden Podcast und die Einblicke in deine Arbeit. Wir wünschen dir alles, alles Gute und dass es hoffentlich wirklich bald auch tatsächlich ins All geht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat dieser Podcast genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn ihr vor allem auch die Folge weiterempfehlt, wenn ihr überhaupt den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr natürlich das nächste Mal wieder einschaltet. Und vor allem auch, wenn ihr uns ein Feedback dalasst. Danke, alles Liebe.
Ein Podcast der Mentality Stiftung. Redaktion Anna Koschitz. Schnitt und Sound Willi Czatekasz.